Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 11 Folgen geht es um die große Volkskrankheit. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Heute geht es in Folge 3 um die Frage, wo und von wem man Hilfe bekommt, wenn man mit der Diagnose Diabetes konfrontiert wird. Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. Die Diagnose Diabetes ist zunächst einmal ein Schock. Aber so viel vorweg, es gibt viele Anlaufstellen und Experten, die in dieser schwierigen Phase zur Seite stehen. Wer das sein kann und wo man Hilfe bekommt, darüber spreche ich heute mit Petra Bayer vom Deutschen Diabetikerbund, Landesverband Sachsen. Der Diabetikerbund ist die größte Patientenorganisation für Menschen, die von Diabetes betroffen sind. Guten Tag, Frau Bayer.
Guten Tag, Herr Richard.
Frau Bayer, die Diagnose Diabetes zu bekommen ist sicherlich nicht leicht, sollte aber auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Nehmen wir mal an, man wird vom Hausarzt damit überrascht. Wie geht es dann weiter? In der Regel und im besten Fall?
Naja, in der Regel ist es so, eine Zufallsdiagnose, die wird beim praktischen Arzt gestellt, wenn man einfach hingeht und vielleicht ein paar Tabletten gegen seinen hohen Blutdruck haben möchte. Dann bricht die Welt zusammen. Dann ist es einfach so, das ist eine Schockdiagnose, ein Ausnahmezustand. Und was den meisten Menschen passiert, die sind gar nicht mehr aufnahmefähig. Die hören nur Diabetes, jetzt ich auch und naja, das werde ich nicht wieder los.
Das war's dann, ne? Also viele denken dann, das ist ein Grund zur Resignation.
Ja, das zum einen und zum anderen ist es auch so eine Lebensendstimmung, die sich bei ganz vielen Menschen dort einstellt. Das ändert sich wieder. Aber im Moment ist es erstmal absolut Ausnahme. Es geht nicht weiter.
Und dann wird man vom Hausarzt zum Diabetologen geschickt?
Nein, nein. Also der Hausarzt, wenn es ein guter Hausarzt ist, und davon gehen wir ja immer aus, der nimmt einen schon erstmal bei der Hand. Ja, zu Beginn ist es so, dass erklärt wird, was ist denn Diabetes überhaupt für den Betroffenen? Das ist ja ein Unterschied, ob da ein junger Mensch sitzt, ein älterer Mensch sitzt, jemand, der ganz körperfühlig ist und zu schwitzen beginnt oder viele Vorerkrankungen hat. Also da gibt es schon ein Gespräch und dann wird erklärt, was man alles tun kann. Der Schock sitzt insofern tief, dass der Patient sich in dem Moment gar nicht im Klaren darüber ist, was will ich überhaupt? Will ich Tabletten nehmen? Muss ich spritzen? Ich habe schon so viel davon gehört. Muss ich alles jetzt mit Diät essen und so weiter? Es ist also ganz, ganz wichtig, dieses Gespräch. Und der Arzt muss ganz zeitnah den Patienten wieder bestellen. Das macht er auch, um die beginnende Therapie, die er sofort einsetzt, zu kontrollieren. Und da ist noch nichts mit Diabetologen. Da ist erstmal nur ein Beginn dieser Behandlung und eine Überprüfung des Behandlungseffekts in den ersten Tagen. Also es muss dann zeitnah wieder Labor gemacht werden, muss geguckt werden, wie hoch ist der Blutzucker und so weiter. Und dann 2-3 Tage später, so ist die Regel, kommt der Patient nochmal und dann ist im besten Falle in der Praxis auch eine Diabetesberaterin oder eine Diabetesschwester oder irgendwas, die dann die weiteren Verlaufsschritte bespricht. Da geht es darum, wie verhalte ich mich überhaupt, was werde ich tun, was muss ich tun, muss ich meinen Bauchumfang verringern oder muss ich mehr Sport treiben oder muss ich etwas anderes essen. Das macht der Arzt auch, aber es muss Vertrauen aufgebaut werden. Das ist der wichtigste Pfeiler überhaupt. Wenn ich kein Vertrauen zu dem Arzt habe, dann passiert auch nichts mit mir.
Aber all das kann schon der normale Hausarzt leisten.
Der leistet viel mehr. Wenn wir vom Typ Diabetes 2 reden, dann ist der Betroffene in jedem Falle sehr lange bei dem Hausarzt. Oft geht er gar nicht zum Diabetologen, weil solange das alles mit Tabletten und Sport und Bewegung und guter, sinnvoller Ernährung geregelt werden kann und der Diabetes sich damit im Zaum halten kann, muss er nicht zum Diabetologen. Zum Diabetologen wird er überwiesen, wenn der Diabetes nicht einstellbar ist oder nicht gut einstellbar ist über eine längere Zeit oder eben so sporadisch ganz doll ausreißt nach oben oder nach unten. Das ist beides sehr gefährlich. Ja, dann wird er zum Diabetologen überwiesen. In jedem Falle wird kurz nach dieser Erstdiagnose und der Ersteinstellung darüber gesprochen, wie kann man die Lebensweise ändern, welche Schulungen sind notwendig, und das wird auch eingeleitet. Das ist sehr essentiell, und ohne diese Schulungen wird niemand alleine sein Leben in den Griff kriegen in so einer Situation.
Aber ich muss noch mal kurz auf den Hausarzt zurückkommen. Ist denn wirklich jeder Hausarzt dazu befähigt, dass er sozusagen genau den Patienten bei Diabetes Typ 2 einstellen kann? Also braucht man eine Spezialausbildung dafür?
Also Hausarzt zu sein bedeutet ja Facharzt im Sinne der Hausarztbehandlung. Und da ist er auch ausgebildet dazu. Der kann ganz viel und macht das auch. Es wäre ganz, ganz schwierig, wenn jeder Diabetiker bei dieser Masse an Diabetikern, die es ja leider gibt und die stark im Wachsen auch immer begriffen ist, die wenigen vergleichsweise Diabetologen, die es überhaupt gibt, nun zu überrennen.
Wie häufig muss man denn zum Arzt nach der Diagnose?
Also am Anfang sicherlich häufiger, einfach damit das Ganze in Fluss kommt und damit auch klar ist, man ist auf dem richtigen Weg. Es wird irgendwann die Entscheidung kommen, bleibt es bei Medikamenten, die ich oral einnehmen kann, oder muss gespritzt werden. Und an der Stelle kommt dann auch die erste Überlegung, bleibe ich bei meinem Hausarzt oder gehe ich dann zum Diabetologen? Das empfiehlt dann auch in der Regel der Hausarzt. Und wenn alles läuft, ist einmal im Vierteljahr ein Besuch beim Arzt ganz zwingend notwendig.
Wie findet man denn einen guten Diabetologen?
Das ist schwer. Das ist deshalb schwer, weil es eigentlich viel zu wenige gibt. Und die, die es gibt, die haben wirklich ein immenses Pensum zu leisten. Aber wenn ein Hausarzt empfiehlt, dort oder da hinzugehen, dann kommt man da auch hin. Also es ist jetzt niemand, der sagt, ich weise Sie ab, weil meine Sprechstunde ist zu voll. Das hört man ja immer mal, aber das ist wirklich Märchen aus dem Gesundheitswesen.
Und dann kann man auch eine Diabetes-Schulung besuchen. Oder findet die dann einfach in den Praxisräumen statt? Muss man da irgendwo hinfahren?
Das ist unterschiedlich. Also zum einen gibt es natürlich Praxen, die das anbieten. So, was weiß ich, einmal im Vierteljahr oder sowas. Dann gibt es Kooperationen mit Kliniken, was sehr sinnvoll ist. Oder auch mit Ernährungsberatung gekoppelt. Das ist ja sowieso ein ganz großer Bestandteil dieser Schulungen. Und die Diabetes-Schwestern oder diese Diabetes-Assistentinnen, die das dann machen, dann ist es wirklich sinnvoll, sich mit seinem Arzt zu unterhalten, wo kann ich hingehen und wann. Und der wird das dann auch vermitteln. Beim Diabetologen ist das noch sehr viel enger verknüpft, aber das ist das gleiche Prinzip. Und wenn nun überhaupt nichts funktioniert und der Diabetes sich nicht gut einstellen lässt, dann muss man auch mal an eine Reha denken. Dort ist alles inkludiert.
Was lernt man denn bei einer Diabetes-Schulung? Worum geht's da genau?
Also einmal lernt man das richtige Blutzucker messen, dann auch das Gefühl dafür, wann ist mein Zucker zu hoch oder zu niedrig, weil das geht natürlich mit bestimmten Symptomen einher. Dann geht es natürlich in einem großen Bereich um gesunde Ernährung. Und die ist eben nicht so, dass sie alles ausschließt, was zuckerhaltig ist oder Fett, sondern es kommt aufs Maß an. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich dieses Maß einhalte, dann funktioniert es. Im Blick muss ich auch haben, lernt man dort auch, dass mein Blutdruck in einem guten Bereich liegen muss. Und dass meine Blutfettwerte auch nicht ausreißen nach oben. Das geht ganz schnell. Die Menschen, die gerne Eisbein essen zum Beispiel. Ein wichtiger Punkt ist noch die Dokumentation. Auch das lernt man dort, weil es sehr entscheidend ist, dass es ich als Patient, aber auch mein Arzt bei den entsprechenden Kontrollen weiß, wie ist mein Zucker im Verlauf gewesen. Und dafür kann man Tagebuch führen. Es gibt entsprechende Diabetiker-Tagebücher, es gibt aber auch Listen, das macht jeder unterschiedlich. Wer sehr affin ist mit Computern, der macht das am Computer. und kann das dann auch seinem Arzt übermitteln. Also es gibt verschiedene Sachen, aber man muss nachvollziehen, wann ist was passiert.
Also eine gute Dokumentation. Ja. Das ist das eine. Da muss man sich um viele andere Sachen kümmern, nämlich, dass man auch schleunigst versucht, seinen Lebensstil wahrscheinlich zu verbessern. Also auch häufiges Bewegen im Alltag. Sport ist da ganz wichtig. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ne? Also Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking, Treppensteigen, all das ist natürlich dann auch gut. Und es gibt auch Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, da gibt es extra eine Folge, Folge 11 ist das in dieser Reihe, die wirklich dadurch auch vermieden haben, dass sie spritzen müssen. Ja. Wie wichtig finden Sie persönlich, dass Bewegung damit reingehört?
Also für mich ist das Thema Bewegung eines der allerwichtigsten, und zwar in jeder Form. Also Sie haben eine Menge genannt, das ist das eine. Es gibt Schwimmen, es gibt das normale Spazierengehen, das dürfen wir bitte nicht unterschätzen. Aber dann nicht 10 Minuten bis zur nächsten Gaststätte, sondern vielleicht, wo die schönen Bäume wachsen im Park und einfach auch was Schönes damit verbinden. Man kann mit dem Hund rausgehen. Das sind die Alltagsdinge, aber die sind ganz entscheidend. Und gerade in der Corona-Zeit ist es ja passiert, dass wir uns mehr und mehr auf die Couch zurückgezogen haben. Das ist fatal bei einer Erkrankung wie Diabetes, weil in dem Falle setzen wir nicht nur die Ruhe ins Gehirn, sondern wir setzen eben auch Fett an. Und auch wenn wir es nicht unbedingt gleich sehen, weil das ja im Körper stattfindet, für den Diabetes ist das einfach Gift. Also Bewegung in jeder Form. Und ich bin sowieso jemand, der immer sagt, raus an die Luft, für alles eine Kleidung, und ob es nun ein bisschen regnet oder die Sonne scheint, das klappt immer.
Also das ist ganz wichtig, das habe ich jetzt auch so mitgenommen, dass man sich nicht nur auf die Ärzte verlassen sollte, sondern auch selbst aktiv werden. Halten wir also nochmal fest, gute Dokumentation der Blutzuckerwerte, regelmäßig Bewegung, dann natürlich bewusste Ernähren, da gibt es übrigens auch eine extra Folge zu Ernährung. Und immer darauf achten, dass der Blutdruck gut eingestellt ist.
Ja, der Blutdruck und wie gesagt immer die Blutfettwerte im Auge haben. Das ist schon wichtig. Cholesterin, da jeder lacht drüber und jeder weiß auch, es gibt kaum jemanden, der dort kein Problem hat. Aber jedes Problem ist eben auch anzugehen. Wenn man das nicht macht, hat man am Ende den Salat.
Im besten Fall hat man den Salat. Richtig. Wie komme ich denn als Betroffene an eine Ernährungsberatung?
Da gibt es mehrere Wege. Also zum einen kann ich mich natürlich selber bemühen, dass ich schaue, wer bietet das an. Das ist in der Regel mit Geld verbunden. Das heißt, wenn ich auf dem privaten Markt mir einen Ernährungsberater suche, dann bekomme ich sicher etwas für mein Geld, aber ich muss es halt bezahlen. Die Krankenkassen sind aber durchaus gewillt und auch verpflichtet, Ernährungsberatung zu bezahlen, wenn es der Gesundung oder der Gesunderhaltung dient. Und das heißt, ich wende mich wieder an meinen Hausarzt. Und mein Hausarzt vermittelt mir dann die entsprechenden Kontakte. Im allerbesten Fall knüpft er diese Kontakte für mich. Und dann geht's los. Allerdings muss man sagen, diese Ernährungsberatung ist nicht jedes Jahr möglich, weil die Krankenkassen natürlich sagen, eine Basisernährungsberatung, die findet auch über mehrere Tage statt, man lernt ein bisschen kochen, man lernt etwas über die Ernährungspyramide, das wissen die meisten, aber man kann es ja auffrischen und was gut schmeckt und trotzdem gesund ist. Und dann irgendwann kann man auch dort kochen lernen, zumindest den Grund einer gesunden Ernährung, und dann muss man es selber tun. Und dort ist dann auch wirklich der Punkt, wo man das für sich tut und nicht für andere.
Aber ich denke auch gerade, die Ernährungsberatung ist eigentlich für den weiteren Verlauf der Krankheit essentiell. Ja. Denn auch gerade die Ernährungspyramide hat sich in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark verändert. Viele Mythen gab es damals, die es jetzt nicht mehr gibt. Und andersrum ist man auch teilweise überrascht, was da drin steckt in der Nahrung, worauf man achten muss. Also auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Und auch wenn sie selbst bezahlt werden muss, unbedingt Ernährungsberatung.
Richtig. Und wir dürfen alle nicht vergessen, Ernährungsberatung nur für uns allein nützt nichts. Am günstigsten ist das, wenn wir ein Umfeld haben, Ehemann, Kinder, die das Ganze mitleben. Denn gesunde Ernährung bedeutet ja nicht Diabetesernährung, sondern für jeden tut man was. Und wenn man zu Hause nur für eine Person kocht und alle anderen machen munter weiter wie bisher, dann ist das nicht nur unschön, sondern hilft auch nicht. Weil also, irgendwann gibt man auf.
Also schon wichtig, dass auch die Familie mitzieht und den Betroffenen unterstützt.
Ja, und ich als Betroffene muss auch sagen, wo sind meine wichtigen Ziele? Und muss auch schon mal sagen, bitte mach doch mit. Und das funktioniert in 90% der Fälle.
Neben dem Hausarzt und Diabetologen gibt es ja auch viele weitere Ansprechpartner, die Bindeglied und Ratgeber sein können. Wo findet man als Betroffener Hilfe?
Naja, da findet man schon viel Hilfe. Es kommt in dieser bestimmten Ausnahmesituation wirklich darauf an, was wollen wir? Will ich den Dr. Google anklicken und will mich vor den Computer setzen und mich dadurch wusteln, was es alles gibt? Oder mache ich das eher zielgerecht? Oder ich habe damit gar nichts am Hut und kümmere mich darum, wo darf ich mich als Person hinwenden? Telefonisch oder eben auch direkt?
Dann reden wir jetzt also über den Deutschen Diabetikerbund, dem Sie auch angehören, dem DDB. Was kann er leisten? Was kann er für mich als Betroffener machen?
Also dort kann sehr viel mehr für den Betroffenen quasi vis-à-vis gemacht werden. Zum einen ist es so, Sie können dort anrufen, Sie können sich auch über das Internet informieren und Sie können auch sich schriftlich dorthin wenden. Sie bekommen immer eine Antwort und Sie bekommen immer eine Hilfe. Ganz wichtig ist das, wenn es um Verhaltensfragen geht, um Fragen, wo finde ich eine Selbsthilfegruppe, was ist regional für mich möglich, bis hin, dass auch die Empfehlung ausgesprochen werden kann, wo in der Region die Diabetologen sitzen. Weil das ist für Otto Normalverbraucher gar nicht zu finden. Die sind verteilt, aber man findet ja nicht immer den Facharzt. Zum anderen gibt es dort Schulungen. Man kann, wenn man die Mitgliedschaft anstrebt in dieser Patientenorganisation, die im Übrigen einen Jahresbeitrag von 40 Euro beinhaltet, rechtliche Unterstützung bekommen, man kann inhaltliche Unterstützung bekommen, man kann versicherungsmäßig beraten werden und das kann ich aus Erfahrung sagen, sehr gut beraten werden. Also da ist die Sache dann schon vielschichtiger, wenn man einen Schwerbeschädigtenausweis beantragen möchte oder muss, dann stößt man an Grenzen, oft schon beim Hausarzt, weil der gar nicht die Zeit hat. Dann kann man sich dahin wenden. Wenn Pflegebedürftigkeit in der Familie ist, die ich als Diabetiker im Moment gar nicht leisten kann, weil ich mit mir so viel zu tun habe, dann kann ich mir dort Hilfe holen, Beratung holen und auch Vermittlung. Also Sie merken, die Schiene ist ganz vielfältig. Natürlich gibt es auch so eine Art Kongresse für Patienten. Das wird regelmäßig gemacht. Es gibt Diabetikertage, die sind in den großen Städten. Also es gibt eine ganze Menge, wo man dann hingehen kann. Dort wird man über neueste grundsätzliche Hilfsmittel, Hilfsmöglichkeiten und auch Eigenhilfen aufgeklärt und kriegt auch manchmal eine Stupser.
Also im Prinzip findet man auf jeden Fall dort dann immer einen kompetenten Ansprechpartner in jeder Alltagssituation, in die man dann hineinrutscht als betroffener Diabetiker.
Ja, und was auch wichtig ist, es wird eben nicht abgetan, sondern es wird ernst genommen und wir können nicht jeden Tag alle Fragen ad hoc beantworten, aber wir können rückrufen oder wir können uns treffen. Ja, und die Vermittlung in Selbsthilfegruppen oder zumindest die Möglichkeit zu sagen, dort ist eine Selbsthilfegruppe, das ist ein Grundbedürfnis, das wir auch haben.
Das also dann beim Deutschen Diabetikerbund alles patientenorientiert. Dann gibt es aber auch noch die Deutsche Diabetesgesellschaft, die DDG. Wie kann ich da Hilfe bekommen als Betroffener?
Ursächlich als Betroffener erstmal punktuell gar nicht, sondern es ist so, dass dort natürlich sehr viel gemacht wird gegen diese ganzen politischen Varianten, die den Diabetes nicht mit einschließen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, Diabetes ist eine Volkserkrankung und sie wächst also ständig und überproportional, aber sie findet in der großen Politik wenig Gehör. Also da ist es schon wichtig, so jemanden zu haben und da wird auch ganz, ganz viel angeschoben an großen Kongressen bis hin zu kleinen, auch Podcasts und eben auch im Internet. Aber davon hat im Moment der Betroffene zu Hause nichts.
Also im Prinzip keine Patientenorganisation. Nein. Wie der Deutsche Diabetikerbund. Es gibt keine medizinische Beratung, aber man kann sich viele Informationen erstmal holen.
Richtig. Und die werden zum einen niedergeschrieben, da gibt es Literatur, es gibt natürlich eben, wie gesagt, auch das Internet. Und wer da ein bisschen sich befleißigt, der findet dort ganz, ganz viele Antworten auf seine Fragen.
Zum Beispiel gibt es da auch eine Liste mit Selbsthilfeverbänden und von Gleichgesinnten, an die man sich dann wenden kann, mit denen man sich dann austauschen kann.
Ja, aber das ist vor allem auch die Aufgabe des Deutschen Diabetikerbundes, der ja regionaler arbeitet. Man muss immer schauen, Selbsthilfe ist Hilfe für sich selbst. Und das mit Unterstützung der Erfahrungen anderer, die auch betroffen sind. Und das findet vor Ort statt.
Die Deutsche Diabetesstiftung, die DDS, was macht die?
Die Diabetesstiftung ist ein Zusammenschluss von diabetesinteressierten und um den Diabetes herum arbeitenden Menschen. Und dort wird zum einen der Kontakt in Richtung Politik gehalten, zum anderen aber auch in Richtung Betroffener über den Weg der anderen Organisationen. Und es wird auch in Richtung der Industrie geschaut, weil das ist ja ganz wichtig. Also ich meine, wenn eine Menge Dinge am Markt angeboten werden, wo finde ich als Betroffener heraus, was ist für mich wichtig?
Aber man findet dort im Prinzip auch als Betroffener Informationen rund um Diabetes.
Ja, Sie finden immer und bei allen Organisationen ganz viele Informationen und es ist wirklich sehr wichtig, dass man für sich selber filtert, was brauche ich. Das heißt aber auch, dass man ein gutes Eigenverständnis hat. Wenn das nicht da ist, dann muss man das lernen und dafür ist der Kontakt wiederum mit anderen Betroffenen sehr wichtig, die Erfahrungen haben und wo man sich einfach was rauszupfen kann.
Inwieweit bekommt man denn als Betroffener Unterstützung von den Krankenkassen? Ist auch ganz wichtig.
Die Krankenkassen haben erstmal die Pflicht, die Therapien zu unterstützen. Punkt. Das heißt, die müssen ihre Medikamente bezahlen. Im Groben, wenn sie außerhalb des Arbeitsprozesses sind, dann auch die Reha-Maßnahmen, also eine stationäre oder eine ambulante Rehabilitation. Oder aber eben auch viele andere Dinge. Sie sind aber auch beratend tätig und die Beratung läuft dann wieder darauf hinaus, wo bekomme ich Hilfe, wo sitzt ein Diabetologe, den ich ansprechen kann oder was kann ich tun, wenn ich Sport treiben will, wo kann ich mich hinwenden. Und dort helfen also Krankenkassen ungeheuer und sie vermitteln natürlich auch Listen von Selbsthilfegruppen.
Also ich nehme mit, als Betroffener mit der Diagnose Diabetes ist man auf keinen Fall allein. Es gibt sehr viele Hilfsangebote. Ich danke Ihnen, Frau Bayer.
Sehr gerne.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. In Folge 4 geht es dann um die Behandlung und die Medikamente, die bei Diabetes eingesetzt werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fühlt euch besser. apo.com